Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Dr. Maria Richner und ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Mein Gast und Gesprächspartner heute ist unser Leiter des Portfolio-Managements, Herr Askan Eredi. Herr Eredi, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir sprechen heute über das Thema Sicherheit. Für uns Deutsche ist Sicherheit ein ganz wichtiges, essentielles und zentrales Thema. Sicherheit bedeutet Schutz vor Gefahren. Zum einen Seite vor planbaren Gefahren, aber eben auch vor unvorhersehbaren Gefahren. Wir fordern Sicherheit eigentlich in allen Bereichen, das unser Leben betrifft. Sicherheit, Stichwort soziale Sicherheit, soziale Absicherungssysteme oder auch die technischen Sicherheitsstandards, die wir haben. Gerade die Rechtssicherheit ist ein wichtiges Thema, was uns zusätzlich Sicherheit bringt und auch für uns bedeutet. Wir brauchen zuverlässige Gesetze, damit wir unser tägliches Leben gut geregelt bekommen. In Recht und Wirtschaft kann man eigentlich sagen, dass Stabilität eigentlich sowas wie Sicherheit ist. Herr Eredi, was denken Sie, worauf ist dieses Sicherheitsbedürfnis, das wir Deutsche haben, zurückzuführen? Hat es vielleicht historische Gründe? Kann man es eher auf die Gesellschaft schieben oder hat es vielleicht kulturelle Gründe?
Eine sehr schwierige Frage, weil sie bedeutet letztlich, dass man soziologisch, dass die Bevölkerung untersuchen muss, genau nach dieser Frage und eben auch dann sozusagen in der Vergangenheit zurückgeht. Die Historie ist mir insofern nicht klar, als dass ich nicht wirklich beweisen kann oder sagen kann, woher kommt das eigentlich bei den Deutschen. Klar ist aber auf der anderen Seite, dass es historisch schon sehr lange nachweisbar ist, dass Deutsche ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Das allgemeine Landrecht in Preußen hatte schon Regelungsbedarf bei Ruhe, Sicherheit und ganz allgemein bei der Ordnung. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die bundesdeutsche oder die deutsche Geschichte hindurch. Heißt also, dass man immer auch ein hohes Bedürfnis an der Stelle hatte, sonst wäre es ja nicht so gekommen. Auf das 20. Jahrhundert geguckt, glaube ich, sind wir vor allem durch massive Krisen natürlich gekennzeichnet. Die beiden verlorenen Weltkriege haben natürlich für die Bevölkerung nicht nur sehr viel Unsicherheit, sondern auch vor allem viel Leid, wirtschaftliche Komplettverluste etc. mit sich gebracht. Die große Inflation um 1920, 23 herum noch dazu gerechnet, waren das eben massive Einschränkungen, die immer wieder auch für die Menschen einen deutlichen Rückschritt bedeutet haben, wenn sie ihn überhaupt überleben durften. Heißt also, diese Erfahrungen haben wir natürlich auch mitgegeben bekommen von unseren Großeltern und Eltern. Für die jüngere Vergangenheit gilt sicherlich, dass das Sicherheitsbedürfnis empirisch nachweisbar in einer Studie noch vor dem Mauerfall bei 90% der Ostdeutschen und bei 80% der Westdeutschen nachweisbar war. Dann aber letztlich durch diesen sozusagen Schock des Mauerfalls sich die Verhältnisse gerade ja im Osten dann so massiv geändert haben, dass ich glaube in gewisser Weise, auch wenn es erstmal zu einer positiven Energie geführt hat, dennoch immer noch erkennbar heute im Osten eine große Unsicherheit vorhanden ist, die eben ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis nach sich zieht. Deswegen hat zum Beispiel die Migrationsfrage im Osten wesentlich mehr Konjunktur, obwohl es ja dort weniger Migration gibt als beispielsweise im Westen. Das hat eben was mit Sicherheitsempfinden zu tun. Die Sicherheitsfrage zieht sich also bei uns auch letztlich ja geschichtlich offensichtlich nachweisbar, wie ein roter Faden durch ja, unser Handeln, unsere Erfahrungen hindurch. Ich glaube aber, dass das letztlich auch für das Einzelne, was man tun muss, für die individuelle Entscheidung am Ende auch immer ein Maßstab ist, der dann auch angewendet wird. Und ich glaube, da sollten wir jetzt nochmal genauer hingucken.
Ich glaube, dann kann man eben auch sagen, dass Unsicherheit oft auch schwerwiegende Folgen in sich zieht. Das vielleicht auch nochmal zusammenfassend so eine Folge oder ein Grund auch sein kann. Dann werfe ich einfach mal die nächste Frage in den Raum. Gibt es überhaupt sichere Zeiten? Die geopolitischen Krisen wie jetzt der Ukraine-Krieg oder auch der Nahost-Konflikt beziehungsweise auch die Instabilität aufgrund innerpolitischer Konflikte, na, Stichwort jetzt gerade unsere jüngsten Neuwahlen, die wir hatten und die anstehende Regierungsbildung, die beeinflussen natürlich die Märkte und somit eben auch die politische Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit des Landes. Gibt es Grundprinzipien, um sein Vermögen in unsicheren Zeiten zu schützen? Also sollten Anleger in Deutschland aufgrund der innen- und auch der außenpolitischen Lage besonders vorsichtig sein? Was denken Sie da?
Ja, ich glaube, die Deutschen sind eher zu vorsichtig und planen nicht ausreichend letztlich die Zukunft und sind auch zu wenig renditeorientiert. Denn am Ende ist ja das Entscheidende, dass man eine Rendite erzielt, dass das eingesetzte Kapital ausreichend für das Risiko, das man eingeht, eben auch dann eine Rendite abwirft und diese auch messbar ist. Das sind Dinge, da sind wir in Deutschland historisch betrachtet leider als auch heute tatsächlich nicht besonders gut. Für Unternehmen gilt, da mag ich ein bisschen trennen, dass für Unternehmen gerade die Planbarkeit und die Sicherheit, also der Rechtsrahmen, das Steuersystem, viele weitere Faktoren eben möglichst planbar sein müssen. Auch die Energiefrage, die ja die letzten Jahre ein großes Problem für die Unternehmen war, weil die Energiepreise so stark angestiegen sind. Das sind natürlich Dinge, die gehören hier zur Planbarkeit dazu. Und das ist in gewisser Weise ein Unterschied. Also der Einzelne, der Private, hat eben eigentlich nochmal andere Interessen als die der Unternehmen.
Wir rutschen ja so ein bisschen von Krise zu Krise, ne? Schon die letzten Jahrzehnte. Gibt es eine Strategie, wie man sich in so Krisenzeiten absichern kann? Ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man ein diversifiziertes Portfolio hat? Oder können Sie vielleicht Anlageklassen benennen, die aktuell Sicherheit bieten können? Stichwort Immobilien, Edelmetalle oder auch Staatsanleihen.
Ja, kommen wir mal ganz allgemein zur Anlage erstmal. Natürlich ist Anlage immer eine Frage, um was geht es eigentlich? Ich glaube, man darf diesen Begriff eben auf jeden Euro, den man frei zur Verfügung hat, anwenden. Und eine Investition für 10 Euro kann unter Umständen genauso wichtig sein, individuell betrachtet, wie die für 2 Millionen. Heißt also, eigentlich sollte genau dieselbe Handlungsmaxime für beide Investments gestrebt werden. Heißt, was mache ich damit? Und ja, Sie hatten es gerade schon in Ihrer Frage angedeutet, es geht natürlich darum, sich vielleicht Sicherheit dadurch zu gewährleisten, dass man eben unter auf verschiedene Töpfe in verschiedene Dinge investiert, die dann sozusagen in der Summe eine vielleicht etwas niedrigere, aber dann doch dauerhafte und gute Rendite abwerfen. Das wäre die Möglichkeit, die man hat. Am Ende gilt natürlich trotzdem immer die Frage, Was sind die Kosten dabei und was ist die zu erwartende Rendite? Sprich, lohnt sich das überhaupt? Und da glaube ich, da haben glaube ich noch viele Menschen, auch was das Wissen in Deutschland angeht, auch noch sehr viel nachzuholen. Das soll nicht arrogant klingen, sondern es ist letztlich eine Frage der schulischen Bildung, weil in der Schule diese Dinge in der Regel nicht behandelt werden und damit natürlich sozusagen jeder auf das Selbstlernprinzip bauend, der sich dann diese Frage selber erarbeiten muss. Und das ist, glaube ich, dann eben einfach in der Breite nicht gewährleistet.
Da ist leider immer noch eine Hürde da. Man denkt immer, Finanzthemen sind zu komplex, da komme ich nicht rein. Aber natürlich ist es der falsche Weg, sich deswegen damit gar nicht zu beschäftigen. Irgendwann muss man anfangen. In was könnten wir denn jetzt konkret investieren?
Deutsche haben wenig Immobilienbesitz im internationalen Vergleich gegenüber dem europäischen Nachbarn. Wir reden zwar viel über Immobilien und ja, das Immobilienvermögen ist auch vorhanden, aber eben nicht so in der Breite, wie man sich das vorstellt. Nur gut 40% der Deutschen besitzen die Immobilien, in der sie selber wohnen. Das wäre ja mal der erste Schritt für den Vermögensaufbau, weil natürlich Immobilien definitiv auch eine Absicherung für das Alter bedeuten können. Ansonsten gibt es die üblichen Dinge wie Anleihen, Aktien, Edelmetalle, lauter Dinge, die eigentlich zur normalen Anlage immer mit dazugehören, auch wenn der Deutsche traditionell eher in der Kategorie Sparbuch denkt. Wir sollten aber nicht vergessen, dass vor genau 100 Jahren eine große Inflation alles das, was auf Sparbüchern war, schlichtweg weggefressen hat und nur das, was tatsächlich produktiv investiert war, heißt also insbesondere in Aktien, auch erhalten blieb. Und bei den Immobilien gilt natürlich gleichermaßen, auch die sind erhalten geblieben. Heißt also, natürlich gibt es Anlageformen, genauso wie das Edelmetall oder wie Edelmetalle, die in gewissen Krisenzeiten sich eben unterschiedlich verhalten. Und wir sollten nicht nur über Krisenzeiten reden, wir sollten auch darüber nachdenken, wo kriege ich denn jetzt eigentlich erstmal meinen besten Ertrag her? Und letztlich ist dann noch die Frage der Kosten auch ein entscheidender Punkt, weil die Kosten am Ende letztlich den Ertrag auch wieder auffressen können. Also diese Dinge müssen berücksichtigt werden. Und wenn man dann über all diese Fragen, die ich gerade angesprochen habe, sich selber ein Bild gemacht hat und möglichst in all diese Themen auch herein investiert, in kleineren oder größeren Beträgen, je nach eigener Möglichkeit, dann hat man am Ende, glaube ich, auch eine gute Diversifikation erreicht.
Im Gegensatz zu Edelmetallen wie Gold oder auch Immobilien werden Kryptowährungen oft als sehr unsicher wahrgenommen. Kann man überhaupt in Bitcoin und Co. sicher investieren? Und wenn ja, wie, was raten Sie da?
Kryptowährungen haben die letzten Jahre eine unglaubliche Konjunktur. Sie sind in aller Munde, übrigens erstaunlicherweise ganz besonders in den jüngeren Generationen. Heißt, dass gerade die jüngeren Menschen da einen sehr niederschwelligen Zugang zu haben. In den Schulen ist das sozusagen ein gängiges Thema. Wo kann man da gerade am besten zocken? Das ist aber noch nicht unbedingt eine Anlage. Und wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, was ist das eigentlich überhaupt? Grundsätzlich, die Technologie ist sehr erstrebenswert. Sie ist wirklich für die nächsten Jahrzehnte definitiv das, was wir auch brauchen, um unser Leben übrigens sicherer zu machen. Der Inhalt der Kryptowährungen ist allerdings, ich würde sagen, grundsätzlich mal nichts, außer eben eine Sicherheitsversprechung, weil sie eben rar sind. Aber viele andere Dinge sind auch rar. Unsere Lebenszeit, Wasser, Gold, all diese Dinge sind auch rar. Ich glaube also, dass das pure Versprechen, dass etwas rar ist, noch nicht ausreicht. Und deswegen bin ich auch kein echter Fan davon, wenn man wirklich über Sicherheit nachdenkt, in Bitcoin und Co. zu investieren. Der Blockchain an sich ist natürlich genau das, was wir auch, was Sicherheit angeht, für die nächsten Jahrzehnte, wie gesagt, brauchen, weil diese Technologie eben viele Dinge auch zukünftig sicherer machen wird.
Wie wir jetzt schon gehört haben, erfordert eine gute finanzielle Absicherung, eine Strategie, Wissen, auf Wissen sind wir gerade schon eingegangen, und auch Disziplin. Notgroschen, Diversifikation oder eine smarte Altersvorsorge sowie auch der bewusste Umgang mit Risiken können langfristig gesehen unseren Wohlstand begünstigen. Viele Menschen machen den Fehler, wenn sie versuchen, sich finanziell abzusichern. Oft liegt es eben an dem fehlenden Wissen, an Angst oder auch an falschen Annahmen oder Vorstellungen oder dass man einfach Trends folgt, obwohl man sie gar nicht hinterfragt. Was ist Ihrer Meinung nach der größte Fehler, den Menschen machen, wenn sie versuchen, sich finanziell abzusichern?
Tatsächlich folgen sie sehr gerne Trends. Also das, worüber die Nachbarn sprechen, das muss dann das Richtige sein. Wenn man einen guten Tipp von seinem Taxifahrer bekommen hat, dann mag ich mal darauf hinweisen, dass der Taxifahrer hoffentlich gut Auto fahren kann. Aber warum ist er denn jetzt der perfekte Anlageberater? Das erschließt sich mir nicht. Und wir haben immer wieder Phasen gehabt, und das gilt auch für den momentan so gerne besprochenen Bitcoin. Es gibt immer wieder Phasen, wo es eine gewisse Massen-Euphorie bis zur Hysterie gibt, die dann gewisse Anlageformen begünstigen. Fakt ist, dass eine Anlage eben sich nicht innerhalb von wenigen Monaten verdoppeln muss, sondern Fakt ist, dass eine Anlage dann attraktiv ist, wenn sie einen gewissen Ertrag hat, langfristig wirkt und man eben eine gute Idee hat, dass es dieses Gut in 10, 20 und 30 Jahren auch noch geben wird, weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich dann auch noch Geld habe und nicht die kurzfristige Renditeoptimierung. Und das Letzte ist, was in diesem Zusammenhang auch immer wichtig ist, wie sind denn eigentlich die Kosten? Und da sind natürlich gerade die Wertpapieranlagen in Aktien oder auch in Anleihen insofern gut, als dass die Kosten enorm niedrig sind. Ich mache ein Beispiel. Wir reden in Deutschland sehr viel über Immobilienanlagen, aber kaum jemand kennt wirklich Immobilienaktien beispielsweise. Also wir reden darüber, eine Wohnung zu kaufen, aber dass wir auch eine Wohnung über zum Beispiel die Aktie von Vonovia, LEG oder anderen Immobilienaktien kaufen könnten und diese dann ungleich günstiger kaufen würden, das wissen die meisten Menschen nicht. Und so gesehen sind Kosten eben ein entscheidender Faktor beim langfristigen Erfolg. Das sollte man nie vergessen. Gerade das ist für Deutsche eigentlich ja in die Gene gelegt, weil sie achten unglaublich darauf, keine Steuern zu zahlen. Sie sollten auch immer darauf achten, möglichst wenig Kosten zu produzieren. Aber Steuern sind sekundär an der Stelle. Viel wichtiger sind tatsächlich Kosten, und weil die eben einen massiven Einfluss auf die Renditeerwartung haben.
Wir haben jetzt schon ganz viel über das Sicherheitsbedürfnis der Menschen gesprochen, die Sicherheit, die wir brauchen, um irgendwo zu investieren oder unser Leben zu regeln. Es gibt aber eben auch noch eine andere Seite oder einen anderen Blickwinkel der Sicherheit. Was sagen Sie, kann man auch in Sicherheit investieren? Ist das sinnvoll, in Sicherheit zu investieren? Und wie würde das denn aussehen?
Ja, ganz erstaunlich. Wir haben die letzten Jahre gelernt, mindestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass eben Sicherheit auch ein attraktives Investment darstellt. Unternehmen der Verteidigungsindustrie sind seit Jahren echte Renner an der Börse. Und ich glaube, das ist eben ein Trend, wo man sieht, dass Investitionen in Sicherheit am Ende sich auch lohnen kann. Und zwar unabhängig davon, ob man für oder gegen den Krieg, sondern einfach nur für Sicherheit ist. Und so gesehen, glaube ich, ist das ein wichtiges Thema. Wir haben dann den zweiten übergeordneten Trend der Cybersecurity. Sehr wichtige Unternehmen, die auch aus Europa, aber insbesondere an der Nasdaq in den USA notiert sind, geben die Möglichkeit, auch in Cybersecurity zu investieren. Es gibt auch entsprechende Vehikel dazu, wie man breit in diesem Bereich investieren kann. Man sieht also, Sicherheit ist auch ein Anlagethema und deswegen vielleicht für diejenigen, die sich gerade über Sicherheit besonders viel Gedanken machen, ja, dort einfach auch mal genauer hingucken.
Das war jetzt schon ein kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie noch weitere Tipps, mit welchen die finanzielle Sicherheit erhöht werden könnte?
Ja, ich glaube, ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Ich glaube, die wichtigsten Anlagetipps sind immer, nicht auf das hören, was andere sagen, sondern eine eigene Meinung sich zu bilden. Das ist eben ganz wichtig, dass die Stimmung der anderen nicht das entscheidende Thema ist, sondern die Ertragserwartungen, die man an ein Investment hat. Der steuerliche Aspekt spielt in Deutschland eine grundsätzlich viel zu hohe Rolle. Durch die Steuern sind aber nicht maßgeblich für eine gute Investition. Und tatsächlich sollte man immer auf Kosten achten, weil Kosten sind wesentlich stärkere Treiber für eine gute oder schlechte Rendite. Und das Allerwichtigste, und ich glaube, da kann sich jeder an seine eigene Nase fassen, nur wenige Menschen beherzigen das mal so richtig aus voller Überzeugung, bitte langfristig denken, weil kurzfristiges Handeln bringt an dieser Stelle gar nichts.
Vielen Dank, Herr Eredi, für das nette Gespräch und die spannenden Einblicke. Sicherheit ist nun mal ein fundamentales Bedürfnis, das unser Leben in vielen Bereichen prägt. Sei es durch soziale Absicherung, durch stabile Wirtschaftssysteme oder auch durch verlässliche Gesetze. Gerade in unsicheren Zeiten, in denen geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwankungen unsere Stabilität herausfordern, wird deutlich, wie wichtig eine kluge Strategie zur finanziellen Absicherung ist. Wie unsere heutige Diskussion gezeigt hat, gibt es leider kein Patentrezept, aber es gibt Grundprinzipien, die helfen könnten. Das wäre zum Beispiel die Diversifikation, eine solide finanzielle Basis und, wie Herr Eredi auch öfter ausgeführt hat, das langfristige Denken. Wer seine Risiken bewusst managt und auch informiert handelt, kann auch in turbulenten Zeiten Sicherheit für sich und für seine Zukunft schaffen. Ich bedanke mich jetzt vielmals bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und freue mich, Sie nächste Woche wieder beim Plutus Finanz Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutus Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Plutus Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.